Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. 1. Petrus 5, 1 bis 11. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, unser Abschnitt schließt inhaltlich unmittelbar an die Predigt vom letzten Sonntag an. Da hat Paulus geschrieben, Römer 8, 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Und von dieser selben Herrlichkeit, die auf die Kinder Gottes wartet, schreit Petrus hier, dass wir, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Vers 4. Und Petrus selbst weiß sich als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Vers 1. Auch wenn der Text auf den ersten Blick wirkt wie eine Ansammlung von recht verschiedenen Gedanken, so würde ich doch sagen, dass der ganze Abschnitt einen inneren Zusammenhang hat, die Verse 1 bis 11. Wir haben den ersten Abschnitt 1 bis 5 und ich denke, wir sehen in den Versen 5 und 6 die Verknüpfung des zweiten Abschnitts bis Vers 11. Der erste Abschnitt 1 bis 5 spricht von der Aufgabe der Ältesten. Dazu sagt uns Vers 5, dass dieser Dienst in Demut geschehen soll. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Vers 6 knüpft daran an und sagt uns nun, wie diese Demut ganz konkret Ausdruck gewinnt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Das heißt, die Demut findet darin ihren Ausdruck, dass wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Und damit sind wir auch ohne Zweifel beim Kernstück des Abschnitts Vers 7. Ich lese nach Luther, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und deshalb habe ich als Überschrift gewählt, sorglos leben. Das ist das Thema der heutigen Predigt, sorglos leben. Nun fragen wir uns, was hat Demut mit Sorge zu tun? Tatsächlich gehören die Demut und auch das Gegenteil von Demut, das ist der Hochmut, ganz eng mit der Sorge zusammen. Der Hochmut meint selbst zu wissen, was gut für uns ist und was wir nötig haben. Daraus entsteht dann die Sorge, genau das nicht zu bekommen oder es wieder zu verlieren, wenn man es schon hat. Und so sorgt sich der Hochmut um seine eigenen Angelegenheiten. Demut aber traut dem Herrn zu, dass er am besten weiß, was wir brauchen. Deshalb kann die Demut sorglos warten, bis der Herr gibt. Diesen Grundsatz, denke ich, können wir auf alle Bereiche des Lebens, privat, Gemeinde und so weiter übertragen. Dieses eigene Sorgen entfaltet Petrus nun an drei Beispielen und hält dem hochmütigen Sorgengeist den Geist des demütigen Vertrauens entgegen. Wir sehen das nun an drei Gegensatzpaaren. Ich habe es mal hier hervorgehoben auf den Beamer, die Petrus in den Versen 1 bis 4 gegenüberstellt. Blau hervorgehoben und rot durchgestrichen ist die ungeistliche Art, das Amt der Gemeindeleitung auszuüben, gelb hervorgehoben die geistliche Art. Wir sehen also, das Amt der Gemeindeleitung soll nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß geschehen. Nicht um schändlicher Gewinnsucht willen, sondern bereitwillig. Und das dritte Gegensatzpaar nicht durch Herrschen, sondern durch Vorbild sein. Auch wenn einem das auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt, so steht hinter der ungeistlichen Art jedes Mal zunächst auch, zumindest auch, durch hochmütige Sorgengeist. Und weil ich denke, dass das Wort Vers 7 sorget nicht genau in diesen Zusammenhang hineingestellt ist, wollen wir das gerade auch in diesem Zusammenhang entfalten. Erstens im Blick auf das Geld. Dazu gehören in Vers 2 die ersten beiden Gegensatzpaare. Zunächst sagt Petrus dazu, weidet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Und eine Reihe von Handschriften ergänzt dann noch gottgemäß. Wir könnten dieses erste Gegensatzpaar so zusammenfassen: Die Ältesten sollen ihre Aufgabe wahrnehmen, nicht weil von außen irgendwelche Wünsche und Forderungen an sie herangetragen werden, sondern weil sie aus innen heraus die Liebe und die Bereitschaft dazu haben. Das ist gottgemäß. Denn Gott hat ja auch niemand gezwungen, sich unserer anzunehmen, als er seinen Sohn dahingab. Er tat's freiwillig aus Liebe. Und so sollen auch die Ältesten die ihnen anvertraute Herde weiden, gerne und aus Liebe, freiwillig, nicht aus Zwang. Nun aber könnte man fragen, wer um Himmels Willen sollte die Ältesten denn zwingen, dieses schwere Amt wahrzunehmen? Wir kommen auf zwei mögliche Faktoren. Das zeigt Petrus den ersten möglichen Diktator mit dem nächsten Gegensatzpaar auf, das Geld. Nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern bereitwillig. Das bereitwillig könnten wir heute am besten übersetzen von Herzen. Wenn ich euch übrigens zu laut bin heute, dann müsst ihr sagen, ich weiß nicht, ob ich euch zu arg die Ohren voll brülle, aber letztes Mal fahre ich so leise scheint's und zu schnell. Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, heute langsamer und lauter zu sein. Also wenn es zu laut wird, zu penetrant, dann meldet euch, ja. Schändliche Gewinnsucht, die kennen wir in der Welt. Die Beispiele dafür erspare ich mir. Sind uns alle bekannt. Aber gibt sowas auch in der Gemeinde Jesu? Gewiss, wir haben gehört, dass es nicht nur in Amerika, sondern längst auch in Deutschland Prediger des Wohlstandsevangeliums gibt, die sich mit Spendengeldern ein üppiges Leben finanzieren oder auch sonst im Interesse ihres Werkes mit aus den Bibel, mit aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelworten geistlichen Druck auf die Menschen ausüben, damit sie ja auch reichlich spenden. Ich habe solches auch schon selber erlebt. Oder es werden ungedeckte Schecks verteilt, es werden Versprechen gemacht nach dem Motto, wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten, wer reichlich sät und so weiter. Und wenn du nur reichlich gibst, dann wird sich der Herr nicht lumpen lassen und so weiter. Von einer evangelischen Landeskirche in Deutschland habe ich schon vor Jahren gehört, dass sie für die Vikarsausbildung einen Kurs entwickelt hat zum Thema, haltet euch fest, liebe Geschwister, Wie gewinne ich ein Erbe? Offizieller Kurs, offizieller Vikarsausbildung. Im Zeichen abnehmender Finanzen werden Vikare also gezielt zur Erbschleicherei ausgebildet. Du kannst nicht anders sagen. Vikare werden ausgebildet zu massiven Verstoß gegen Gottes Wort. Und der Angesehenste in der Kirche ist dann in Zukunft der, der am meisten Erbe erschlichen hat, der beste Erbschleicher war, der also am erfolgreichsten Gottes Wort missachtet hat, nicht um schändlicher Gewinnsucht willen. Liebe Geschwister, nicht nur in den Kirchen, auch in den Freikirchen geschehen heute Dinge, da sträuben sich einem die Haare, sofern man überhaupt noch welche hat und sie einem nicht vor Gram schon ausgefallen sind. Man könnte es noch drastischer sagen, die Sünde in Perfektion zu beherrschen, wird Ausbildungsziel für die nachwachsende Pfarrergeneration, mindestens an diesem Punkt. Aber ich denke, das sind nur die vordergründigen, die plumpen Blattenentgleisungen auf diesem Gebiet. Ansonsten kommt diese Gefahr der schändlichen Gewinnsucht viel verborgener daher. Sie besteht sowohl für die Gemeinde und Gemeindeleitung als Ganzer, wie für den bezahlten Hirten der Gemeinde im Besonderen. Das hat einen schlichten Hintergrund, wir alle brauchen Geld. Ist mal so. Die Gemeinde muss Handwerker bezahlen, sie muss Heizöl kaufen, sie hat sonstige Sach- und Personalkosten und der Pastor muss seine Familie ernähren. Und nicht jeder Pastor verdient mit dem Verkauf seiner Bücher so viel Geld, dass er auf sein Gehalt verzichten kann. Das gibt's auch, aber das sind seltene Ausnahmen. Wir alle brauchen also Geld. Und damit lauert zwangsläufig die Gefahr vor der Tür, dass nicht nur ein Interesse da ist am Wohl der Gemeindeglieder, sondern auch an ihrem Geld, nach dem Motto, wir suchen nur dein Bestes. Solange eine Gemeinde groß ist und die Spendenmittel in überreichem Maße fließen und Haushaltsjahr um Haushaltsjahr mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen werden kann, so lange mag diese Gefahr nur in der Ferne lauern. In kleineren, finanzschwachen Gemeinden, wie wir heute eine sind, wird diese Gefahr zwangsläufig größer. Dass solche Gedanken, solche Sorgen da sind, liebe Geschwister, ist zunächst einmal durchaus normal und geistlich zulässig. Adolf Schlatter, einer der großen Ausleger der Schrift, schreibt dazu: Die Befreiung von der Sorge, die wir im Aufblick zu Gott gewinnen, hat mit der träumenden Sorglosigkeit nichts zu tun. Der Satz ist so wichtig, dass ich es nochmal sage. Die Befreiung von der Sorge, die wir im Aufblick zu Gott gewinnen, hat mit der träumenden Sorglosigkeit nichts zu tun. Träumende Sorglosigkeit ist da, wo die Wirklichkeit gar nicht gesehen oder zumindest nicht ernst genommen wird. Eine solche träumende Sorglosigkeit bezieht die Kraft aus der Verdrängung. Die nimmt die Wirklichkeit einfach nicht wahr, blendet es aus, wird alles schon nicht so schlimm kommen. Eine solche träumende Sorglosigkeit hat uns der Herr nicht befohlen. Die ist schädlich. Eine sehende und dennoch vertrauende Sorglosigkeit ist uns geboten. Eine Sorglosigkeit, die die Nöte und Bedrohungen durchaus ernst nimmt, aber die weiß, der Herr ist mein Helfer in all diesen Nöten. Es ist sehr wichtig, wie lebensnah, wie ehrlich Gottes Wort zu diesen Dingen schreibt. Gott weiß sehr wohl, und da redet die Bibel ganz nüchtern, dass Ängste und Sorgen immer wieder auf den verschiedensten Gebieten, auch auf dem finanziellen Gebiet, in unser Leben hineindringen. Und deshalb heißt es, all eure Sorge werft auf ihn. Liebe Geschwister, wenn da nichts wäre, könnten wir ja auch nichts werfen. Wenn Gottes Wort also sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, dann stellt die Bibel damit ganz nüchtern fest, Sorgen sind auch im Leben eines Gotteskindes immer wieder da. Das ist an sich nichts Verwerfliches. Verwerflich wird es nur, wenn wir dann der Mahnung der Bibel nicht Folge leisten und die heißt, werft auf ihn. Verwerflich wird es, wenn wir die Sorgen, die in unser Leben hineindringen, bei uns festhalten, für uns behalten und nicht an den himmlischen Vater abgeben. Deshalb behaltet eure Sorge nicht bei euch, gebt sie an den himmlischen Vater ab, denn er sorgt für euch. Das gilt im Blick auf alle Sorge um das Geld und das gilt auch für die zweite Sorge, das ist die Sorge im Blick auf die Leitung. Auch hinter der Sorge im Blick auf die Leitung kann ein Zwang stehen, vor allem der Zwang der Geltungssucht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, einer meiner älteren Brüder ist Rechtsanwalt. Er hat mir schon vor vielen Jahren gesagt, nach seiner Beobachtung übernehmen viele Menschen sowohl in Vereinen wie auch in christlichen Gemeinden Leitungsämter, nicht weil ihnen die Sache am Herzen liegt, sondern weil sie auch irgendwo was zu sagen haben wollen. Das sind dann oft Menschen, nicht immer, aber oft, die beruflich wenig zu sagen haben, die vielleicht auch zu Hause unterm Pantoffel stehen und die brauchen irgendeinen Platz, wo sie auch mal zum Zug kommen. Und den finden sie dann vielleicht in der Leitung einer christlichen Gemeinde oder im Vorstand irgendeines Vereins. Dann haben sie auch endlich mal Macht und können auch mal über andere Macht ausüben, haben was zu sagen. Ich kann diese Beobachtung meines Bruders aus eigener Erfahrung leider nur bestätigen. Geltungssucht, Machtstreben ist nach der schändlichen Gewinnsucht oder schon auf gleicher Ebene mit ihr zusammen ein zweites, weit verbreitetes, ungeistliches Motiv, auch in der Gemeinde Jesu. Häufig, wie gesagt, sind es schwache Persönlichkeiten, die endlich auch mal den starken Mann markieren wollen. Es können aber auch umgekehrt sehr starke Persönlichkeiten sein, die von ihrer starken Persönlichkeit zwanghaft getrieben werden, anderen ihren Willen aufzuzwingen und eine ganze Gemeinde nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Beides gibt's. Und sicher jede Menge Schattierungen dazwischen. Egal, was die Triebfeder ist, Gottes Wort sagt, so soll es nicht sein. Petrus mahnt die Ältesten, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, schauen auf das Gegensatzpaar, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Auch hier gilt, die größere Gefahr geht nicht von den plumpen und offenbaren Entgleisungen aus, wiewohl schon die massig ausreichen, um eine Gemeinde gegebenenfalls zu ruinieren. Aber auch hier kommt die viel größere Gefahr subtiler, feiner und verdeckter daher, weil geistlich begründet. Auch im Herrschen kann echte Sorge zum Ausdruck kommen. Auch echte geistliche Sorge kann sehr schnell zum Herrschen führen. Das sieht ein Verantwortlicher in der Gemeinde, das kann der Pastor sein, Mitglied der Gemeindeleitung oder einfach auch sonst einer, der sich in die Verantwortung gestellt sieht vom Herrn. So ein Mensch sieht nun in der Gemeinde tatsächliche oder vielleicht auch nur vermeintliche Gefahren. Und nun sieht er bei sich, seinem tatsächlichen oder vermeintlichen klaren Blick, seiner Kompetenz in der Sache, die Hauptverantwortung in dieser Frage. Er meint genau zu wissen, was für die Gemeinde gut ist, nach dem Motto, wenn alle tun, was ich sage, dann wird die Sache klappen und gut gehen. Dann macht er einen gewaltigen Aufstand, versucht der Gemeinde seine Erkenntnis, sein Rezept überzustülpen, sei es durch Beredsamkeit, durch Manipulation oder durch den Einsatz des Amtes und der damit verbundenen Macht. Und aus dem Leiten wird ein Herrschen. Er verursacht Unruhe und Spannungen, weil er meint, diesen Fehlentwicklungen mit seiner Kraft entgegenwirken zu müssen. Und am Ende hat er vielfach genau das erreicht, was er eigentlich vielleicht ganz ehrlich verhindern wollte. Spaltung, vielleicht sogar weitgehende Zerstörung der Gemeinde. Wir finden, wenn wir Land auf Land ab durch Deutschland gehen, wahrscheinlich hunderte von Beispielen, wie in den letzten Jahrzehnten Gemeinden auf diese Weise beschädigt, zum Teil fast zugrunde gerichtet wurden. Und das alles aus eigenem Sorgenwollen. Weil der Mensch meint, er müsste mit seinen Mitteln und seinen Kräften die Gemeinde auf Kurs halten und vor Schaden bewahren. Und liebe Geschwister, deshalb habe ich gesagt, diese Gefahr ist viel subtiler, viel gefährlicher als der unmittelbare, direkte Auftritt des Machtmenschen. Der ist auch schädlich. Aber diese Gefahr ist viel gefährlicher, weil sie in jedem von uns schlummert. in jedem, der Verantwortung trägt, in jedem, der aktiv, bewusst, anteilnehmend in der Gemeinde lebt. Und ich hoffe, das tut er alle. Dass jeder aufmerksam, anteilnehmend die Geschicke und die Entwicklung der Gemeinde mitsieht und dann auch Sorge hat, wenn er meint, Ungutes zu sehen. Und dann ist auch diese Gefahr mit dabei. Und da sehen wir wieder den Zusammenhang zu Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn. Es kommt immer Schaden heraus, wenn wir unsere Sorge für uns behalten. Auch die Sorge um die Gemeinde. Allein beim Herrn der Gemeinde hat sie ihren rechten Platz. Das heißt gewiss nicht, dass sich Leiter aus ihrer Leitungsverantwortung stehlen dürfen, dass sie offensichtliche Missstände aus Bequemlichkeit oder Feigheit dulden, ganz gewiss nicht. Aber sie dürfen und sollen ihr Leitungsamt in großer Gelassenheit ausüben. Im Wissen, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ganz bewusst habe ich diese Verse und dieses Lied von Paul Gerhardt vor der Predigt singen lassen, weil mir das direkt bei der Vorbereitung durch den Kopf gegangen ist. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Nicht der Bruder Wegesser, der Bruder Lehmann und ich und der Bruder Ritzel sitzen im Regimente, auch nicht ich alleine, noch viel weniger. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Der Pastor und die leitenden Brüder haben schon die Aufgabe und die Pflicht, für eine klare Linie in der Gemeinde zu sorgen. Das ist ihr Amt. Aber wenn sie dabei den Weg der Demut, dieser Demut vor dem Herrn, er sitzt im Regiment, wenn sie diesen Weg der Demut und damit auch den Weg der Liebe und der Barmherzigkeit verlassen, weil sie meinen, sie müssten es richten mit aller Gewalt, dann richten sie mehr Schaden an als Gutes. Ich habe das auch, muss ich ganz selbstkritisch sagen, im Laufe meines Lebens durch bittere Erfahrungen erkennen müssen. Ich bin eigentlich, ich habe schon gelegentlich gesagt, von Haus aus nun, die Kräfte haben nachgelassen, ganz so dynamisch wie ich mal war, bin ich bei weitem nicht mehr, aber von Haus aus ein massiv ungeduldiger Mensch, der, wenn er irgendeinen Missstand sieht, der Meinung ist, diesen Missstand augenblicklich beseitigen zu müssen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich habe gelernt, wenn man das meint, mit eigener Kraft augenblicklich, man richtet unermesslichen Schaden an. Man muss auch weniger gute Entwicklungen unter Umständen begleiten im Gebet wahrnehmen und warten, bis die Zeit des Herrn gekommen ist. Ich denke immer wieder, ging mir auch in der Vorbereitung durch den Kopf, der Herr sagt, bis die Sünde voll ist. Wenn wir diesen Augenblick betend, wachend abwarten, bis der Herr sagt, jetzt ist Zeit, dann wird die Geschichte sich zum Guten oder zum Bösen, aber in Klarheit und brüderlich lösen lassen. Es kann auch zu schmerzlichen Trennungen führen. Aber dann ist meistens auch der Gemeinde klar, das war jetzt so notwendig. Wenn wir es zur Unzeit erzwingen wollen, dann ist am Schluss vor allem der Scherbenhaufen da. Wie gesagt, ich habe selber leider auch manches zur Unzeit erzwingen wollen und bittere Erfahrungen gemacht. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Situation, warum der Petrus hier so mahnt. Wenn man die Gesamtsituation zur Zeit des Petrus betrachtet, wahrscheinlich so irgendwo Anfang, Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, wahrscheinlich herrschte schon Nero in Rom. Die Gemeinde steht unter vielfachem Druck der Verfolgung, zu der Zeit immer noch vor allem von jüdischer Seite her, zunehmend wahrscheinlich auch von römischer. Aber auch in einer solchen Situation der Verfolgung treiben noch manche in der Gemeinde ihre Kräfte und die Einmütigkeit in ungeistlichen Machtkämpfen. Das ist ein Drama, auch in der heutigen Christenheit. Und deshalb sind der Pastor und die leitenden Brüder zu Vorbildern berufen. Vorbild heißt nicht Sündlosigkeit, heißt nicht Perfektionismus. Auch wir werden Fehler machen. Jeder von uns. Jeder von uns leitenden Brüdern. Aber trotz unserer Fehler sollen wir so leben, dass insgesamt erkennbar wird, dass die Gemeinde durch unser Vorleben, durch unser beispielhaftes Vorausgehen mit auf den Weg genommen wird. Wir sind ja beim Bild vom Hirten und der Herde. Das Bild spricht Petrus sofort an mit den ersten Versen, weidet die Herde Gottes. Damit ist das Bild vom guten Hirten und der Herde präsent. Das ist der Auftrag, der hier verhandelt wird. Ist euch schon mal aufgefallen, liebe Geschwister, dass die Bibel, wenn sie dieses Bild vom Hirten und der Herde verwendet, etwas auslässt? Es fehlt im biblischen Bild vom Hirten und der Herde etwas, was wir in dieser Welt eigentlich immer beim Hirten und der Herde kennen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, so eine ganz typische Schafherde, wie sie sicher auch mit Regelmäßigkeit zumindest über die Schwäbische Alb zieht. Es ist da was drauf, was in der Bibel nie vorkommt, soweit ich weiß, ausnahmslos nicht. Richtig, ich habe es schon gehört, das ist der Schäferhund. Ist doch interessant, liebe Geschwister. In der Bibel gibt es einen guten Hirten, aber es gibt keinen Hirtenhund. Ausnahmslos keinen Hirtenhund. Und ich denke, das hat seinen guten Grund. Das biblische Bild vom guten Hirten ist ein vollständig anderes, als dass der Hirtenhund an seiner Seite Platz hätte. Denn der gute Hirte geht voran. Das ist das biblische Bild. Der gute Hirte geht voran, die Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Und weil das so ist, der gute Hirte geht voran und die Schafe folgen, deshalb heißt Leben mit Jesus Nachfolge. Mit Jesus Leben heißt nicht vom Hirtenhund zusammengetrieben und hinterhergetrieben sein, es heißt Nachfolge. Und deshalb sehen wir nirgendwo in der Bibel, dass der gute Hirte seinen Schäferhund losschickt, der die zurückbleibenden Schafe in die Beine zwickt und wieder zusammentreibt. Und deshalb gilt, liebe Geschwister, immer wenn einer in der Gemeinde meint, den wadelbeißenden Schäferhund geben zu müssen, dann liegt er daneben. Nicht das Wadelbeißen ist die Aufgabe des Pastors und der Ältesten, sondern das Vorleben. Das rechte ermahnende Wort natürlich auch, das ist schon klar, das gehört dazu. Aber ich hoffe, ihr versteht das Bild recht. Nicht indem wir durch Druck und durch alle möglichen entsprechenden Elemente versuchen, auf unsere Gemeindeglieder einzuwirken, halten wir sie in rechter Weise zusammen. Die Bibel hat ein ganz klares anderes Bild. Der Hirte geht voran. Und genau das ist die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde. Sie gehen mit ihrem Zeugnis des Lebens voran. Und in diesem Zeugnis, in der Stimme des Pastors, in der Stimme der Ältesten, soll die Gemeinde die Stimme des guten Hirten hören und ihr folgen. Sie sieht das Vorbild der Ältesten und erkennt, das ist der gute Weg, auf dem die leidenden Brüder gehen. Und diesen Weg wollen wir ihnen nachgehen. So sollte es zumindest sein. Sowohl auf Seiten des Pastors und der Ältesten, wie auch auf Seiten der Gemeinde. Und wenn es so ist, liebe Geschwister, dann geht die Herde nicht gezwungen, nicht vom Hirtenhund zusammengetrieben, sondern freiwillig, gern, von Herzen, dem Vorbild der Ältesten folgend, in Liebe und Einmütigkeit den guten Weg. Und deshalb sollen wir Vorbilder sein. Übrigens gilt diese Predigt natürlich nicht nur dem Pastor, dem zuallererst und dann auch den Ältesten, aber weil ja jeder, ich sage das immer wieder, in seinem persönlichen Verantwortungsbereich auch ein Hirtenamt wahrnimmt, die Eltern ihren Kindern gegenüber und so weiter. Deshalb gilt das prinzipiell natürlich für jeden in seinem geistlichen Verantwortungsbereich. Vorbilder sollen wir sein, vor allem Vorbilder im Glauben, im festen Vertrauen, dass der Herr selbst für seine Gemeinde in der Eichenau sorgen wird. Dass er sie auf dem rechten Weg führt, dass er ihr beisteht in aller Not und Gefahr. Und damit sind wir noch beim kurzen dritten und letzten Punkt, nämlich der Sorge im Blick auf Verfolgung. Auch da knüpft unser heutiges Wort an den letzten Sonntag an. Da hatten wir gehört, Römer 8,17, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mit Leiden, ihr erinnert euch, wenn wir anders mit Leiden, auf das wir auch mit verherrlicht werden. Wir hatten von der Unausweichlichkeit des Leidens in der Nachfolge gesprochen, von dieser Unausweichlichkeit des Mitleidens weiß auch Petrus, nicht nur Paulus. Und Vers 8 warnt er deshalb sehr dringlich gegenüber einer unangebrachten Sorglosigkeit, einem Schwarmgeist, sondern er mahnt, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Dieser letzte Teilsatz wieder die Unausweichlichkeit des Leidens. Wisst, dass dieselben Leiden über die Brüder in der Welt gehen. Wir sehen auch hier wieder das Gegenteil von träumender Sorglosigkeit, die die Nöte und Gefahren nicht ernst nimmt. Wir haben gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Not und Anfechtung gehören zum Weg der Gemeinde Jesu in dieser Welt, weil die Gemeinde Jesu schnurstracks gegen den Zeitgeist lebt. Das war immer schon so und es ist heute nicht anders. Aber das ist kein Grund, sich selbst in eigenen Sorgen zu grämen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zum Schluss noch den Blick auf Vers 10 richten. Der Gott aller Gnade wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. Zum Schluss richtet Petrus den Blick auf das, was Gott an seiner Gemeinde, was Gott an uns, liebe Geschwister, tun wird. Er wird uns vollkommen machen. Er selber wird das Werk, das er in uns und mit uns und unserer Gemeinde begonnen hat, vollenden. Er wird es zum Ziel führen. Er wird sich durch nichts und niemand nötigen lassen, dieses Werk unfertig auf halber Strecke liegen zu lassen. Die drei weiteren Verben beschreiben im Grunde, wie Gott das macht, indem er uns nämlich stärkt und festigt, auf allen Ebenen. Befestigen, das meint wohl am ehesten ein Stützen. So wie man beispielsweise einen Hochsitz abstützt. Da sehen wir so ein Bild, dieser Hochsitz wurde nicht einfach irgendwo aufgestellt, in strategisch günstiger Position. Er ist ziemlich hoch und damit er auch von kräftigen Herbststürmen nicht umgeblasen wird, sieht man, wie er von allen Seiten mit zahlreichen Stützen versehen ist. Das meint das griechische Wort, das hier verwendet wird, befestigen, stützen. Kräftigen meint die Kraft, die Gott uns gibt durch seinen Heiligen Geist, mit dem er in uns wohnt. Und schließlich das Gründen, das ist das feste Fundament, das Gott uns gibt. Der Felsgrund unumstößlicher Heilstatsachen, auf die wir im Glauben unser Lebenshaus bauen dürfen. Und so befestigt, gestärkt und gegründet können wir getrost vorangehen. Die neue Woche, durch dieses ganze weitere restliche Jahr, die weitere Zukunft im Wissen, der Herr ist da, er sorgt für uns. Amen.